Herzlich willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken. Wir sind immer noch der Podcast über Familie Dr. Kleist, mittlerweile in Staffel 4 der berühmten ARD-Serie. Und wir haben keine Staffel 4, wir haben einfach eine durchgehende Staffel, die von Anfang bis Ende durchgeht, auch ohne Weihnachtspause, haben wir ja letztes Mal schon betont. Konstantin ist wieder bei mir und ich bin Martin und ich begrüße Konstantin noch einmal ganz herzlich. Sag, wie es dir geht.
Ganz gut. Doch, es ist jetzt so die Weihnachtsvorfreude auch bei mir.
Ja.
Mittlerweile auch angekommen. Jetzt ist gerade so ein bisschen entspannter. Ich finde es da ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen, dass jetzt wieder so ein bisschen Corona so ein Thema ist. Das hatte ich ja gehofft, dass wir das hinter uns lassen. Aber das will man machen. Und bei dir auch soweit, alles schick?
Ja, ich hatte lustigerweise, wo du Corona sagst, gerade neulich einen Fall, wo ein Kollege von mir schrieb, irgendwie, das ist mein, ja, also ist ein Kollege, der mit Singen zu tun hat, ist ein Gesangslehrer. Und der hat mir halt geschrieben, oder hat einen Verteiler geschrieben, ihn hat es jetzt wieder erwischt, er hat Corona. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, Corona ist doch so letztes Jahr. Warum machst du denn sowas? Ist doch voll out. Er hat nicht mehr geantwortet, also ich hoffe, er hat es mir nicht übel genommen.
Ja, das, ja, aber ich kann den Spruch auch nachvollziehen. Ich gucke ja auch immer sehr gerne im Winter Familie Dr. Kleist, muss ich sagen, weil man da diese, in der Weihnachtszeit sehnt man sich ja schon so ein bisschen wieder nach Frühlingsluft und nach irgendwie so Sommergefühlen und so. Und diese Serie, da ist ja wirklich ganz viel Frühling und Sommer und eigentlich ja nur. Und deswegen ist es eigentlich ja immer eine schöne Abwechslung, das im Winter zu gucken.
Es wäre eigentlich mal witzig, ob sie in den neuen Staffeln irgendwann mal was im Winter machen.
Ja, kommt machen noch sie? Auf uns zu. Ja, ja, ah, okay. Kommt noch auf uns zu.
Weil ich habe nämlich auch gesehen, dass spätere Staffeln mehr Folgen haben, also glaube ich 15 Folgen oder so. Da wäre es ja durchaus möglich, dass man dann auch sagt, wir verlängern das jetzt mal ein bisschen den Aufnahmezeitraum oder den Zeitraum, den wir abbilden, auf Winter oder Herbst.
Ja, es wird später noch passieren, dass man sieht, wie sie in eingepackten Schals und dicken Winterjacken und auch, ich glaube, auch auf dem Weihnachtsmarkt sind sie auch zu sehen. Mhm. Aber sie lassen sich das Grillen zum Beispiel nicht nehmen. Das findet auch im Winter statt.
Aber das ist cool, finde ich, weil ich habe ja einen Kollegen, der grillt jedes Jahr am 1.1. an. Er sagt, wir haben dieses Jahr schon angegrillt. Das ist immer sein Ritual. Und wir haben das auch einmal gemacht, erinnere ich mich noch, da waren wir ganz frisch, oder also nicht wir, sondern da hat meine Familie ganz frisch das neue Haus gehabt auf Hermannswerder. Mhm. Und da haben wir auch im Schnee Lagerfeuer gemacht.
Mhm. Ja. Das, ja, genau, dann seid ihr in einer guten dann seid ihr in der gleichen Reihe wie Familie Doktor, wie die Familie von Christian Kleist. Die machen das ungefähr ähnlich.
Okay.
Aber bis dahin sind noch viele Folgen, die ich mit dir aufnehmen darf.
Ja, genau. Diese Folge hieß Kopfzerbrechen. Hattest du Ähnliches während dieser Folge?
Nee, das nicht. Ich bin jetzt auch gerade, ich habe es gestern geguckt, die Folge. Das ist jetzt auch wieder kein Folgentitel gewesen, der mich so... wo ich denke, der zeichnet jetzt diese Folge aus oder sowas. Auch von den Krankheiten, um die es geht, eigentlich nicht. Für mich klassische, durchschnittliche Folge mit einem sehr interessanten privaten Konflikt, kommen wir ja gleich noch dazu, weil der wieder die Sympathien der Figuren so ein bisschen herausfordert. Aber gehe ich nachher mal im Detail darauf ein.
Ja, also ich fand die Folge an manchen Stellen etwas verwirrend, aber ich glaube, da führt es jetzt nicht zu nichts, wenn ich das jetzt schon alles, damit ich da jetzt schon überall drauf eingehe, weil ja, da fehlen uns jetzt noch ein paar Details, die wir jetzt gleich besprechen werden.
Dann schlage ich vor, wir starten.
Also wir starten und sagen, hinein ins Kopfzerbrechen. Staffel 4, Folge 5. Wo starten wir diese Folge, Konstantin?
Ja, es gibt eine kleine Besonderheit, und zwar starten wir diesmal an der Villa.
Das ist unglaublich, unglaublich. Noch nie vorher, glaube ich, haben wir die Villa gesehen als erstes. Aber was wir wirklich, glaube ich, noch nie vorher gesehen haben, war Text von Paul.
Ja, doch einmal hat er kurz gesagt, wir haben Ich konnte schon schwimmen mit Schwimmflügeln oder so.
Ah, okay. Also er geht hier irgendwie morgens ans Bett von Marlene und Christian und sagt, sie sollen aufstehen. Und wieder ein wiederkehrendes Element. Er bringt mit Clara ein komplettes Tablett voll Frühstück ans Bett. Also schon wie in der letzten Folge, wieder Kinder, die Frühstück ans Bett bringen. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das jemals gemacht habe in meinem Leben. Vielleicht spricht es eher gegen mich als gegen die Serie. Aber ich weiß nicht, hast du mal Frühstück ans Bett gebracht, deinen Eltern?
Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Von mir weiß, gibt es immer die Geschichte, dass ich immer wollte, dass alle anfangen zu frühstücken. Und wenn alle angefangen haben, früher morgen, dann war irgendwann die Frage, wo ist denn Konstantin? Und man stellte fest, dass ich wieder ins Bett gegangen bin und eingeschlafen bin. ich kann mich auch nicht dran erinnern. Und wenn, hätte ich doch bestimmt auch alle vorher, also dass ein Kind die Geduld hat und sagt, ich überrasche jetzt meine Eltern, ist, glaube ich, gar nicht so oft. Wenn, dann würde man eher die Eltern aufwecken und dann vielleicht nochmal das machen oder sowas. Ich weiß es nicht.
Vor allem finde ich es immer witzig, dass diese Frühstückstabletts halt wirklich so perfekt angeordnet sind. Ja, also wirklich so, als wäre es fürs Fotomotiv. Hier muss man dazu sagen, hier sagen sie sowas wie, dass Inge geholfen hat. Aber in der letzten Folge hat ja der Bruno wirklich seiner Mutter und seinem Vater da wirklich so ein perfektes Frühstück ans Bett gebracht. Inge und Johannes sind auch schon auf wird erzählt hier, dass sie schon auf sind. Und der Junge sagt, sie sind Skifahren. Und wir sehen sie in der nächsten Szene nicht Skifahren, sondern, wie nennt man denn das?
Einfach, sie sind Wandern mit Wanderstöcken. Ne? Also eigentlich sind sie Wandern.
So. Sie sind Wandern, aber sie haben diese Skier, womit man sich so abstoßen kann vom Boden.
Vom Skilanglauf sozusagen.
Genau. Ja. Wir haben das früher immer Stockenten genannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so. Das ist, glaube ich, auch in der Zeit, so 2010, könnte sein, dass das so in der Zeit aufgekommen ist, dass Leute das gemacht haben, dass man eine Zeit lang auf einmal dachte, was ist denn jetzt los? So ähnlich wie meine Story von den ersten Freisprechanlagen, wo man dachte, die Leute reden mit sich selbst, dass Leute einfach so durch die Landschaft laufen mit Skistöckern und dachte, was ist denn jetzt wieder los? Ja. Inge will fit sein, sagt sie, für die vor uns liegenden Aufgaben. Deswegen diese Wanderung mit den Stöckern. Und Johannes hat eine sehr interessante Andeutung hier, als er sagt, er weiß auch was gut für die Fitness wäre. Das wäre was Besseres. Und Inge versteht die Andeutung und sagt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Was könnten Sie gemeint haben?
Ja, das überlassen wir jetzt mal der Fantasie der Zuschauer oder Zuhörer. Aber hätte ich gar nicht gedacht, dass hier solche anzüglichen Sachen eingebaut werden.
Ja, Inge redet noch kurz von den Handwerkern und von der Eröffnung des Cafés. Also das ist immer noch aktuell, dass sie da dieses Café übernimmt. Ich glaube, die Wartburgstube sollte das heißen. Marlene ermahnt Clara, dass sie die neue Digicam, die sie jetzt in dieser Folge hat, nicht mit in die Schule nehmen darf. Und Clara findet, also ich weiß nicht, wie das Gespräch hier auf dieses Thema kommt, aber irgendwie fragen sie sich, wo Lisa ist, und Clara sagt, schläft die etwa schon wieder bei diesem doofen Michael? Und sie sagt auch, der ist doch viel zu alt für sie. Und Christian sagt, da gebe ich dir recht. Und Marlene fragt Christian so ein bisschen provokativ, wer ist sie lieber, wenn Michael bei uns schläft? Und Christian sagt, bloß nicht. Also das wäre jetzt noch das nächste. Quizfrage, oder wahrscheinlich eher müsste es eine Quizfrage von dir an mich sein. Wie schnell glaubst du, zieht Michael ein?
Sag du ruhig.
Also ich glaube relativ schnell, weil es wird ja jetzt hier schon in den Kopf der Zuschauer gesetzt von Marlene, wer ist denn lieber, Michael ist bei uns, und sie haben diese riesen Villa, die ja auch immer irgendwie einen Platz zu haben scheint für jeden, der gerade Bock hat zu kommen. Ja. Und Michael scheint dabei zu bleiben, scheint eine Hauptrolle zu sein, also ich könnte mir vorstellen, das passiert demnächst.
Na, warten wir es ab. Aber ich fand übrigens diese Geschichte mit dem Fotoapparat, die hat mir insofern ganz gut gefallen, weil ich mich daran erinnern kann, dass ich auch, also meine Schwester und ich, dass wir auch mal so eine Zeit hatten, wo man dann irgendwie mal so eine Kamera geschenkt bekommen hat und dann Fotos machen wollte, obwohl die anderen gar keine Lust darauf hatten oder sowas. Ich glaube, die ist gar nicht so selten gewesen mal bei Kindern, die dann auch mal Sachen fotografieren wollten und gar kein Gefühl sozusagen für Zeit und Ort hatten, sondern einfach die Technik ausprobieren wollten.
Ich habe auch immer sehr gerne Fotos gemacht, und ich erinnere mich noch, ich habe irgendwann mal noch zu wirklich Fotoapparatzeiten, wo er noch einen Film eingelegt hat, habe ich ein Foto gemacht, oder habe ich halt die Fotokamera in die Hand bekommen, und dann wurde gesagt, okay, du kannst jetzt Fotos machen, wie du willst. Das ist jetzt deine Fotokamera mit deinem Film. Und dann waren es ja irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Fotos, die man damit machen konnte. Lass uns sagen, es waren 32. Und dann kam ein Bahnübergang und es kam ein Zug und dann dachte ich, ja, jeder Waggon muss jetzt fotografiert werden. So. Am Ende hatten wir also ein Fotoalbum von 35 oder 32 Waggons. So, und dann war der Film zu Ende.
Ja, genau sowas. Ja.
Und ich weiß auch noch, die ersten Male, wo man dann eben so eine Digicam in der Hand hatte, war das halt wirklich so, okay, die Digicam, kommt ja auch drauf an, was für ein Chip man einlegt, aber da war es halt möglich, dann auf einmal 200 Fotos oder 2000 Fotos, ich weiß es gar nicht mehr, zu machen. Und das war natürlich eine unendliche Quelle für, jetzt mache ich noch ein Foto davon und jetzt mache ich noch ein Foto davon. Also man hat wirklich von allem Scheiß Fotos gemacht. Ich weiß noch, ich habe mal das Innere einer Feltins V-Plus Energy Flasche fotografiert, weil die war so blau. Und das war auch ein ganz schickes Foto am Ende. Ich habe das auch noch. Aber das war wirklich so, also da sieht man, wie sinnlos diese Fotos waren. Also einfach das Innere einer Bierflasche fotografieren, so durch den Flaschenhals. Und das war einfach die Möglichkeit, mehr als 32 Fotos zu machen, hat dafür gesorgt, dass viele Leute sehr viele Fotos machen. Übrigens auch mein allererster Chorleiter, der war auch bekannt dafür, in seinem Urlaub Tausende von Fotos zu machen, von jedem Zeug. Und der war nicht mein Alter, also der war, keine Ahnung, oder bestimmt 70 oder so, als ich ihn 2008 kennenlernte. Also der war da auch völlig im Virus, im Fieber. wir sehen eine kurze Szene mit einer älteren Frau und einer jüngeren Frau, die so Physioübungen machen, Krankengymnastik. Und aus dem Gespräch geht hervor, es sind Mutter und Tochter. Ich dachte erst kurz, es wäre irgendwie vielleicht irgendein Teenager, der irgendwie arbeitet oder das irgendwie als Job macht, so Krankengymnastik zu machen. Aber es ist offenbar in ihrem privaten Haus oder in ihrer privaten Wohnung. Dann sind wir in der Praxis und Christian kommt morgens an. Nora hat Orange an und Christian kommentiert schicke Farben. Und Nora erzählt, ja, weiß passt gar nicht zu ihrem Teint. Und es geht ja an ihrem Job auch um Ausstrahlung. Und wenn die Kombi von Farben stimmt, dann haben wir eine positivere Ausstrahlung auf unsere Mitmenschen. Und ein warmtoniger Frühlingstyp ist sie. Und Christian ist eher der kalttonige Wintertyp. Und sie hat noch Tücher mit und kann dann irgendwie den Typ bestimmen von Christian und hält ihm so 2-3 Tücher an den Oberkörper. Das Schickste fand ich rosa, fand ich ziemlich stylisch. Aber Christian ist nach 2 Tüchern auch schon wieder Geduldsfaden wieder gerissen und sagt, ja komm, lass uns das später machen. Ich nehme das nicht auf in den Nora-Koffer, denn Farbtyp, sie hat ja jetzt hier nicht gesagt, die Energie muss fließen oder so, sondern eine Ausstrahlung, würde ich sagen.
Genau, es ist noch, ist okay. Ja genau, es ist irgendwie noch so Teil eines persönlichen Hobbys und nicht so eine Weltanschauung irgendwie
gefühlt. Ja. Sie hat jetzt nicht gesagt, in gelben Farben heilt ein Patient schneller oder so, sondern sie hat einfach nur gesagt, wir haben eine Ausstrahlung auf unsere Patienten und deswegen sollten wir unsere Farben abstimmen auf unser Teint und so weiter, womit man ja durchaus einen Punkt haben kann. Ja. Die Teenagerin, die noch keinen Namen hat, die wir eben schon gesehen haben, hat etwas Unwohlsein und fummelt irgendwelche Tabletten aus einer Schachtel und nimmt eine. Und dann sehen wir, dass das die Tabletten der Mutter sind, denn die Mutter kommt hinzu, hat nichts bemerkt, sieht dann, dass die Tabletten weniger geworden sind und die junge Frau kann neue Tabletten holen, sagt sie. Die Mutter fragt kurz nach, ob sie mal wieder Tennis spielt, aber die Partnerin namens Sophie, die kann irgendwie nicht. Oh, sie hat dich oft versetzt in letzter Zeit, sagt die Mutter. Ich habe irgendwann einfach den Namen gegoogelt und eingetragen, weil es war mir zu blöd, jetzt hier mal zu warten auf, wann nennen sie sich mal gegenseitig beim Namen und wir erfahren, wer das ist. Aber bis es soweit ist, habe ich sie Mutter und Tochter genannt. Michael und Lisa haben eine gemeinsame Szene am Morgen. Lisa geht in einem leichten Kleid zur Uni und Michael meint, da werden die Profs aber auf falsche Gedanken kommen. Sie meint aber ganz pointiert, also ich glaube, wir müssen dich kurz stumm schalten, weil du wirst laut auflachen. Lisa meint aber, sie steht nicht auf ältere Männer.
Ja.
Konntest du nicht so laut bitte? Dein Gelächter ist leider zu laut. Ich muss die Aufnahme runterdrehen.
Du musst den Pegel richtig runterdrehen. Ja.
Ja.
Jetzt, ich versuche mich noch einzukriegen.
Ja. Während du dich versuchst einzukriegen, sage ich schon mal, wie es weitergeht in der Szene. Sie küssen sich und dann kommt es fast noch einmal zum Morgenakt, aber sie muss zur Uni. Und während sie schon raus sind aus dem Haus, spricht noch jemand auf AB, sagt sowas wie, hallo, mein Sandmännchen, schon wieder ein Jahr her. Aber wir hören dann nicht, wer es ist oder um was es sich bei diesem Telefonat handelt. Draußen ist dann überraschenderweise Lisas uraltes Auto nach 2 Folgen auch direkt kaputt. Und stattdessen müssen sie Michaels Auto nehmen, der ein relativ modernes Auto fährt mit seinem Arztgehalt. Ja, das erste Mal, dass wir so Lisa und Michael jetzt so privat zu zweit alleine sehen.
Ja. Ohne Christian im Hintergrund, genau. Auf jeden Fall, ohne dass Christian sie erwischt oder entdeckt oder sonst irgendwie was. Aber wie wir gleich, also die Ruhe ist ja auch wieder jetzt nur kurz.
Mir fällt da gerade noch was ein. Ist eigentlich auch witzig, dass sie hat ja dieses kleine Kleid an und dann kriegen sie ja irgendwie so morgendliche Anwandlungen und dann nimmt Michael so den einen, wie heißt das, den Träger von dem Kleid so runter. Und dann sagt sie sowas wie, an der Stelle waren wir doch vor 10 Minuten schon oder so.
Ja.
Ist auch wieder so eine interessante Andeutung, sehen wie mit Inge und Johannes vorhin, von wegen, ja, keine bessere Wege, stimmt, um zur Fitness zu kommen.
Ja, ja, stimmt.
Die Autoren werden langsam aufmüpfig. in der Schule beendet Marlene den Unterricht und spricht 2 Schülerinnen an. Hier musste ich erstmal eine Weile auf die Gesichter gucken, um zu checken, dass die eine der beiden Schülerinnen die Tochter ist, die wir eben schon gesehen haben mit der Mutter. Marlene sagt irgendwie, die Partnerschule in Vancouver wird die 2 Mädchen für das einjährige Austauschprogramm annehmen. Und die eine freut sich total, die andere nicht ganz so. Und die beiden Schülerinnen sind dann kurzer Zeit später beim Umziehen und wir stellen fest, dass die eine gar nicht mit wollte und die andere sie angemeldet hat. Und als die erste so ein bisschen sauer ist, sagt die andere, ja, willst du für den Rest deines Lebens zu Hause rumhocken? Aber ja, also man ist sich nicht ganz einer Meinung, ob man jetzt für ein Jahr nach Kanada will oder nicht.
Ja, das Interessante ist ja auch, dass diese Frage der Finanzierung zum Beispiel ja auch eine sein könnte.
Ja.
Also ich meine, Kanada ist jetzt, glaube ich, auch nicht das billigste, Schüleraustausche auch nicht immer ganz billig. Also dass die Schülerin da ihre Freundin anmeldet, ist schon ein starkes Stück.
Auf jeden Fall sehr hohe Steuern in Kanada, weiß ich.
Ah, okay, krass. Ja, es ist echt nicht billig da, glaube ich.
Dann wieder ein schöner Moment für die Rubrik, die wir vielleicht auch demnächst mal mit einem Jingle versehen sollten. Der Wink mit dem Zaunpfahl. Diese Mutter, die wir schon gesehen haben, kommt aus einem Gebäude und gemeinsam mit einem Mann und sagt sowas wie, ich mache Ihnen die Steuererklärung bis morgen fertig. Das ist ja mein Job. Also, wir erfahren, das ist mein Job. Man könnte wirklich manchmal einfach sagen, die Schauspieler könnten eigentlich auch in die Kamera gucken und sagen, was sie machen. Ich bin Veronika, ich bin Steuererklärerin, Steuerberaterin.
Ja. Ja.
Und ein Kind spielt mit einem Ball und er lädt sie noch ein zum Essen als Dank und es gibt so ein kurzes Gespräch. Und dann sieht sie aber, wie ein Transporter zurücksetzt und fast das Kind anfährt und sie rennt hin und reißt das Kind zur Seite, aber fällt dabei schlecht. Was wir, glaube ich, vergessen haben zu erwähnen, ist, dass sie auch schon vorher so ein bisschen so eine Verletzung hatte mit der Hüfte und dass sie irgendwie mit einer Krücke läuft. Und sie reißt also das Kind zur Seite und fällt dann wieder auf diese Hüfte. Und sie gehen zum Arzt. Und beim Arzt, beim berühmten Dr. Christian Kleist, sagt sie, es war alles wie vor 10 Jahren. Der Ball war damals ein Geschenk vom Opa. Kinder rennen nun mal hinter Bällen her. Und diesmal hat sie wenigstens den Zusammenstoß mit dem LKW weggelassen. Also wir erfahren irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in dieser Szene ist, aber auf jeden Fall erfahren wir im Laufe der Episode, dass sie eigentlich genau diese Szene schon mal erlebt hat mit ihrer Tochter, die eben auch genauso Ball gespielt hat und irgendein LKW hätte sie fast erwischt und sie hat sie halt von der Straße gerettet und wurde aber vom LKW angefahren. Christian sagt, sie ist wieder auf dasselbe Hüftgelenk gefallen, es gibt einen Bluterguss und eine Prellung, aber das kriegen wir in den Griff. Tabletten soll sie jetzt nicht mehr nehmen, beziehungsweise nicht noch weitere, stattdessen kriegt sie heute und morgen eine Spritze. Und alternativ dann eine neue Schmerztherapie. Und sie meint, wenn die neuen Medikamente helfen, dann ist sie schon zufrieden. Und Christian sagt, in den nächsten Tagen soll sie sich noch schonen und viel im Bett liegen bleiben.
Ich habe eine Frage zu der Unfallszene mit dem LKW. Ist das schon eine Stunt-Aktion? Oder wenn, also und wenn nicht, wie stellt man sicher, dass da nicht wirklich was passiert?
Also das ist halt wirklich eine Frage von, ich habe gerade neulich erst gelernt, und das habe ich, glaube ich, schon mal in dem Podcast hier erzählt, dass im Grunde fast alles, was irgendwie körperlich ist, in den USA schon ein Stunt ist.
Ja,
Also
das war erst erzählt, ja.
ich erinnere mich noch, dass damals mein Beispiel war, einer trägt eine andere Person von A nach B, ist schon ein Stunt. Und da gibt es natürlich in den USA strengere Auflagen mit Gewerkschaften und allem Möglichen. Wir haben ja nun hier in unserer Serie, und das war, glaube ich, damals auch der Aufhänger für dieses Gespräch, gesehen, wie Ulrich Pleitgen auf der Leiter steht und hin und her
Ja,
kippelt.
stimmt.
Also, ich weiß nicht, ob es in Deutschland etwas laxer gehandhabt wird und vielleicht auch in der Vergangenheit. Selbst diese Staffel ist ja immer noch 13 Jahre her, etwa, dass es einfach früher ein bisschen laxer gehandhabt wurde. Ansonsten habe ich nicht viele Erfahrungswerte. Das Einzige, was ich noch weiß, was ich noch beisteuern kann, ist, dass ich mal einen Fahrradstunt gedreht habe, am Rande von so einem Fahrradschulkurs, wo man so seinen Parcourskurs da macht, haben wir einen Stunt gedreht. Da bin ich gemeinsam mit einem anderen Schüler immer, ohne zu gucken, auf den Fahrradweg lang gefahren und ohne zu gucken, auf die Straße gefahren. Und dann hat immer ein Autofahrer, der halt einer der Eingeweihten war, ist das Auto gefahren, alles abgebogen und hat uns immer gerade so in Anführungszeichen noch gesehen und hat dann immer ganz schnell abgebremst. So, das haben wir so zwei, dreimal gedreht. Wir sind, also unsere Arbeit lag da drin, dass wir da langfahren und einfach über die Straße fahren. Und er hat dann quasi durch seine Vollbremsung so ein bisschen uns gut aussehen lassen, im Sinne von, dass wir dann eben diejenigen sind, die nicht geguckt haben und die dann fast angefahren worden wären. Und tatsächlich war es dann so, das war dann irgendwie ein kleiner Beitrag für den RBB, wo dann gezeigt wurde, immer mehr Jugendliche kennen keine Regeln im Straßenverkehr und so weiter. Und das sah dann wirklich in der finalen Fassung so aus, als hätte man da einfach gefilmt, dass da zwei Jugendliche über die Straße fahren und nicht gucken und das Auto macht eine Vollbremsung. So.
Ja.
Das war relativ cool, aber war völlig sicher.
Das ist okay,
Also vielleicht ist
interessant.
sowas auch einfacher darzustellen, als man denkt. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht viel über deutsche über
Ja.
deutsche Regelungen, was Stunt und so weiter angeht.
Interessant. Wieder was, eine Geschichte von dir, die ich noch nicht kannte. Was man
Die ja
lernt doch immer
übrigens
neu.
verwandt ist mit einer Geschichte, die wir schon mal erzählt haben, nämlich der Geschichte damals, als Clara diese Fahrradprüfung machte. Da haben wir davon gesprochen, dass diese Fahrradprüfung wir gemacht haben. Und das ist nämlich genau da hinten im Bahnhof Perscheide entstanden, diese damalige Aufnahme.
Lustig, interessant.
Inge kommt zum Café, wo gebaut wird, aber die Bauarbeiter verlassen das Café gerade und einer der Bauarbeiter erzählt vom Baustopp, weil es war einer vom Denkmalschutz da und Inge kriegt einen Brief ausgehändigt von diesem Bauarbeiter, den der Denkmalschutz dem Bauarbeiter übergeben hat für die Chefin. Und Inge will hingehen zum Denkmalamt und das alles bereinigen und sagt, sie warten hier. Dann Zeitsprung, Inge ist am Handy und telefoniert offenbar mit diesem Bauarbeiter und sagt, sie konnte es nicht klären. War irgendwie ein ganz witziger Zeitsprung, wenn man so denkt, der Bauarbeiter wartet da und die Inge ist so total entschlossen und sagt, ich gehe da jetzt hin und kläre das. Und dann wartet der Bauarbeiter und wartet und wartet und wartet, kriegt er den Anruf, ah, sie können doch gehen, ich konnte es nicht klären.
Ja, stimmt.
Sie trifft den Bürgermeister zufälligerweise und stellt ihn zur Rede. Hier habe ich mir nur aufgeschrieben, Spengler hat Wahlkampfrhetorik, weil sie ihn darauf herausfordert, dass er so nur irgendwelches Zeug antwortet, von wegen der Mittelstand und bla bla bla. Aber dann, also ich glaube, hier hätte ich mir mehr aufschreiben sollen, denn das Gespräch war durchaus interessant zwischen Spengler und Inge. Und Spengler sagt dann am Ende, wenn Sie mir jetzt nicht sagen, wo uns wohlgemerkt der Schuh drückt, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Also sie hat, oder er hat auch diese Form von wegen die Altersheimform. Man geht zu jemandem hin und sagt so, wie geht's uns heute so? Wo drückt uns denn der Schuh?
Ja.
Ja. Also er versucht zu helfen, zumindest das. Lisa ist im Auto, ein Passant kommt vorbei, also Lisa ist in Michaels Auto. Und der Passant sagt, schickes Auto. Und Michael kommt dazu und sagt, ja, das ist meins. Und die Frau auch. Und kommentiert dann aber selber, dass es sich dabei um männliches Territorialverhalten handelt. Und irgendwie wollen sie essen gehen, aber Lisa will ihn auch überraschen. Und sie fahren mit dem Cabrio davon. Nora hat Feierabend und kurz nach Feierabend kommt der Bürgermeister Spengler noch herein mit dem Satz, Ärzte und Politiker haben doch nie Feierabend. Nora kommentiert noch schnell seine Krawatte. Er hat nämlich eine eisblaue Krawatte, aber er sollte eher Himbeer oder Mintrot tragen. Und das Witzige ist, Spengler ist ganz witzig, weil er anders als Christian, nachdem Nora ihren Vortrag hält, nicht irgendwie sagt, ah, da habe ich keine Zeit für, sondern so sagt, meinen Sie?
Ja, und er ist auch noch beim Gehen da in die Arztpraxis noch am Überlegen, als er dann mit Christian allein ist, ob das stimmt oder so. Also er nimmt den Ball mehr auf, als es Christian je getan hat.
Es wäre eigentlich witzig, wenn er in einer der nächsten Folgen dann so eine Himbeer- oder Mintrote.
Ja, das stimmt.
Was ist eigentlich Mintrot?
Ja, es ist doch eigentlich mit Grün, oder?
Ja.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, ja. Spengler will seine Impfungen auffrischen für eine Reise nach Indien. Und ja, Christian sagt, alle Impfungen auf einmal können wir nicht machen. Das haut selbst sie um. Es braucht zwei Termine. Spengler hat wenig Zeit, aber übermorgen um 19.15 Uhr kann er. Da hat Christian allerdings eine Verabredung mit seiner Frau. Und Spengler sagt, perfekt, dann machen wir die Impfung und danach Pärchenabend. Das wollten wir doch schon immer mal machen. Ja.
Also, ja, ich werde später nochmal kommentieren, aber also es ist schon sehr, sehr aufdringlich.
Es ist witzig, weil ich glaube, das haben wir ja tatsächlich gesehen in einer der letzten Folgen. Das war diese Folge mit der Stadträtin, die da Ambitionen hat, weiter gewählt zu werden, dass Christian und Marlene im Restaurant auf Valerie und wie heißt er eigentlich mit Vornamen, den Bürgermeister Spengler treffen?
Bernd.
Bernd Spengler, also Valerie und Bernd treffen. Und sie wollen so wieder nach draußen, also sie wollen so umkehren und machen so ein bisschen die Hand an die Stirn, dass man so denkt, ah, sie wollen nicht gesehen werden. Und werden dann aber angesprochen, ach Mensch, Herr Doktor, ja, setzen Sie sich doch zu uns. Also es hat so diesen Eindruck von Valerie und Bernd, die die ganze Zeit versuchen, Marlene und Christian zum Pärchenabend zu bewegen.
Ja.
Ja, wer weiß, was da dahinter steckt. Vielleicht weitere Sachen, um für die persönliche Fitness zu sorgen. Lisa und Michael sind am See und das Essen wird gefüttert oder verfüttert. Also sie füttert ihn und er soll immer raten, was es ist. Und dann springt Lisa in den See und Michael hinterher. Und unser Blick fällt kurz auf ein Polizeiauto, das anhält und auf ein Baden-Verboten-Schild. Und nach einem Zeitsprung kommen Lisa und Michael völlig albern nach Hause und lachen über diese Begegnung, dass sie also da gebadet haben und von der Polizei aus dem See geholt wurden. Und Lisa sieht diese AB-Nachricht und hört sie ab. Und auf dem AB ist eben diese Nachricht von Sandmännchen und irgendwas wird erwähnt von wegen Blumen zum Hochzeitstag. Und es wird enthüllt, dass Michael immer noch verheiratet ist, nämlich Katharina, die auf dem AB war, ist immer noch seine Frau. Das hat er nicht erzählt, meint Lisa. Und Michael meint, naja, es war ja auch nicht wichtig. Und er meint, nur noch Freunde sind sie, da ist nichts mehr. Sie überbewertet das. Und Lisa antwortet, ach ja, mein Sandmännchen. Und Michael meint, ja, sie soll jetzt nicht so kindisch sein, aber Lisa geht. Also es gibt Trouble. Sie verlässt die Wohnung.
Also ich meine, dass er es nicht erzählt hat, es ist nicht so, dass es komplett verwerflich ist sozusagen. Ne? Wenn es stimmt, dass es egal ist. Aber man kann ihre Missgunst total nachvollziehen. Also er kann schon durchaus noch eine Geschichte liefern, die plausibel ist, sagen wir es mal so. Aber diese muss jetzt sehr, sehr gut sein, weil es stimmt schon, dass dann ich kann mir auch vorstellen, dass die Freundin, die dann so mit der man verheiratet war, wo man jetzt aber noch eine Freundschaft hat, dass man immer noch so über einen Hochzeitstag redet und so, das ist natürlich irgendwie, kann ich auch nachvollziehen, dass das ein spielerisches Element ist, das die beiden da jetzt reingebracht haben in die Trennung, aber ja, ich kann, also dass er sagt, verhalte ich nicht kindisch, das ist wiederum Quatsch.
Ja, genau. Das ist halt auch wieder so ein Ding, wo, also auch später kommt er nochmal auf das Alter zu sprechen und das ist halt dann irgendwie schwierig, weil wenn sie halt meinen, sie können zusammen sein und das Alter ist kein Problem, denn finde ich, sollte auch nicht einer der beiden argumentieren, ja, ich bin ja älter als du, deswegen weiß ich das besser.
Ja, das stimmt.
So, und jetzt habe ich aufgegeben an dieser Stelle, ich habe mir einfach mal die Namen herausgesucht von den beiden Rollen. Also Liane ist die Teenagerin und Konstanze ist die Mutter. Und diese Konstanze kriegt eine Spritze von Christian. Jetzt habe ich mich mal so heftig verschrieben, dass ich nicht mehr weiß, was das heißt. Hier steht Konstanze Orgnen wieder Büro. keine Ahnung, also irgendwas wahrscheinlich von wegen, sie will wieder ins Büro und Christian sagt, auf keinen Fall, sonst werde ich sie in die Klinik einweisen lassen. Liane fragt nach der Verträglichkeit der beiden Medikamente, also die Medikamente, die Konstanze bereits als Tablette nimmt und der Spritzen, die sie jetzt zusätzlich bekommen hat. Sie kennt sich gut aus. Christian meint, das wird keine Probleme machen. Liane fragt, wie geht es weiter? Und Christian meint, ja, vielleicht mit Akupunktur. Und Liane meint, sie will Konstanze davon versuchen zu überzeugen. Clara, Paul und Johannes spielen im Garten und Lisa kommt nach Hause, vermutlich von dieser unschönen Begegnung mit Michael. Und Christian ruft gerade zum Essen, als eben, wie gesagt, Lisa nach Hause kommt. Und sie sind überrascht, Lisa zu sehen. Und Lisa behauptet, Michael hätte noch in der Klinik zu tun. Hier habe ich mir außerdem noch aufgeschrieben, Johannes ist sehr müde vom Spielen. Das ist allerdings nichts, was später noch wichtig wird. Hier hatte ich kurz gedacht, es geht vielleicht dann doch nochmal um seine Herzgeschichten. Aber das ist nicht der Fall. Konstanze und Liane haben gegessen. Konstanze will noch die Unterlagen von dem Herrn durchgehen, den wir vorher gesehen haben. Denn Konstantin, sie ist ja Steuerberaterin. Das ist ihr Job. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee, ist mir noch, das wurde zu versteckt angedeutet.
Wir machen einen Podcast und deswegen erzähle ich weiter, dass sie sagt, er zahlt immer pünktlich und ist ein guter Klient. Einen kurzen Anruf sehen wir, Liane geht ran, aber wimmelt diesen Anruf ab. Sophie quatscht immer so ewig, meint sie, und deswegen will sie nicht lange mit ihr reden. Kurze Szene bei Lisa, wie sie eine SMS von Michael kriegt, dass sie ihn bitte anrufen soll. Und dann sind wir im Schlafzimmer bei Marlene und Christian. Und Marlene hat ein Bild von Gregor bekommen mit einem Känguru. Und jetzt muss ich hier sagen, 3 Ausrufezeichen bei Gregor. Denn Gregor ist zuletzt in Staffel 1 persönlich aufgetaucht. Und in Staffel 2, in Folge 1, wurde zuletzt erwähnt, dass er in Australien ist. Also sehr, sehr lange, jahrelang nicht erwähnt. und jetzt auf einmal ist Gregor wieder dabei. Oder zumindest wird zumindest erwähnt.
Ja, genau. Also wird vielleicht auch gemacht für das Publikum, das ihn noch nicht kennt, dass sozusagen klar ist, was sozusagen Marlenes Verbindung ist, familiär, dass sie dann noch einen anderen Familienstrang hat. Aber sehr amüsant war in dieser Szene, fand ich, das Verhalten von Christian. Denn man muss ja bedenken, er hatte sehr schlechte Laune wegen der Beziehung, die sich entwickelt hat zwischen Lisa und Michael. Und jetzt kommt er wirklich mit einer schlechten Laune auch in dieses Zimmer, antwortet sehr schnippisch auf irgendwie 1-2 Bemerkungen, sagt irgendwie, hier, guck mal, irgendwie Gruß von Gregor, ja toll und sowas. Und sein Grund dafür ist, dass er dann sagt, ja, heute Abend, hat Lisa denn irgendwas von Michael erzählt? Nichts. So, also ist doch, der soll sich doch freuen, dass sie ihn nicht von ihm erzählt. Also entweder er fragt nach, du erzählst gar nichts, gibt es Probleme, oder er kann froh sein, dass sie nicht schwärmt von ihm oder sowas, aber dass er dann seine schlechte Laune an seiner Frau auslässt, weil seine Tochter die ungewünschte Affäre nicht erwähnt, irgendwie, weiß nicht, fällt sehr in die Kategorie, man kann es gar nicht recht machen. Also.
Ja, stimmt. Das ist irgendwie, vorher war es so, ich will nichts von dem hören und jetzt so, sie hat gar nichts erzählt von dem.
Ja, genau.
Da fällt, Marlene sagt noch irgendwas von wegen, ja, du hast ja was gegen die Beziehung, und er sagt dann so, als ob ich hier so schrecklich bin.
Ja, ja, stimmt, genau, das auch noch.
Ja, und dann fragt Christian Marlene nach Liane Fürstenberg, weil die Mutter war bei ihm und Liane ist halt in Marlenes Englischklasse. Und Marlene erzählt auch kurz von diesem Austausch ja in Kanada. Also, ja, wie gesagt, das war am Anfang nicht ganz so leicht zu erkennen, dass es sich bei dieser Person um die Tochter von Konstanze handelt. Mhm. An einem anderen Tag ist Inge am Telefon wegen des Cafés. Christian kommt herein und Inge erzählt von diesem Problem mit dem Amt für Denkmalschutz. Die Eröffnung in 2 Wochen kann sie wohl vergessen. Aber kein Wort zu Johannes, damit er sich nicht aufregt. Und wie aufs Stichwort kommt Johannes herein. Lisa bringt heute Clara zur Schule und Christian fragt Lisa, ob sie heute Abend da ist. Und Lisas Antwort ist, ja, ich wohne ja hier. Ja. Und er hat gar und sie hat gar nichts von Michael erzählt.
Ja, wieder ein Grund, sauer zu werden, würde ich mal sagen.
Während Lisa mit Clara zur Schule geht, treffen sie auf Michael und Michael will mit ihr reden, aber sie will mit ihnen ab, weil sie muss ja Clara zur Schule bringen. Und dann sind wir bei Christian in der Praxis. Konstanze ist da, sie sagt, sie hat gut geschlafen, die Spritzen kann er aber nicht immer verschreiben, sagt er, weil die zu schnell abhängig machen oder zu viele Schmerzmittel machen abhängig. Und auch hier wieder ein schöner Verschreiber. Abhängig habe ich geschrieben, abhöng, also ab. H-Ö-N-G.
Abhöng. Neue Wortkreation, ja.
Es ist in der Eile manchmal nicht ganz leicht, die richtigen Tasten zu treffen. Konstanze hat zugestimmt, eine Akupunktur in Erfurt zu machen. Und im Nebensatz fällt irgendwie noch ein bisschen Backstory. Von wegen, der Vater hat sie im Stich gelassen. Und ja, eine verkrüppelte Frau mit ihrer 5-jährigen Tochter. Die nächsten Tage soll sie noch im Bett bleiben. Marlene wird in der Schule von Liane angesprochen, die meint, sie will nicht nach Kanada, sie will nicht an dem Austausch teilnehmen. Ein Jahr ist ihr zu lang und es war außerdem alles Sophies Idee. Sie braucht keine Zeit mehr zu überlegen und Sophie kommt dazu und Marlene sagt sowas wie, ja, jetzt überrede du deine Freundin nochmal, dass sie daran teilnimmt. Und Sophie fragt, warum denn Liane nicht mitmachen will und Liane sagt, ja, du hast dich beworben und nicht ich. Hast du eigentlich mal Austauschjahr gemacht?
Nicht in der Schulzeit, aber später war ich ja in Finnland für ein halbes Jahr. Genau. Also ich habe ja Erasmus gemacht.
Ja.
Und ich überlege, genau. Ich war mal in England noch zum Sprachkurs bei einer englischen Gastfamilie, die 2 Kampfhunde hatte.
Du als alter Hundefan.
Ja, genau. Also mittlerweile bin ich es ja eigentlich nicht von allen, aber schon mehr, aber früher auf jeden Fall nicht. Aber das weiß ich noch, dass das damals. Dass ich immer froh war, wenn ich raus war aus dem Haus.
Aber wie hat sich das geändert?
Es hat sich geändert vor 3-4 Jahren, als wir bei Freunden in der Ferienunterkunft waren. Also es ist jetzt auch, also sozusagen ist so, weil zum Beispiel es gibt Hunde, an die ich mich noch mehr gewöhnen muss. So bei eurem Hund ist das auch so, also die noch so ein bisschen größer sind und so. Mhm. Aber vor 3-4 Jahren waren wir mal bei. Da war ich beim Cousin eines Freundes und der hatte 2 Dackel und die waren sehr halt klassisch klein und irgendwie dann auch sehr süß. Und da habe ich mich irgendwie mit denen angefreundet und seitdem, neulich gab es zum Beispiel auch so einen süßen Moment. Ich war beim Chor und danach war der gesamte Chor, 10, 12 Leute waren da vor dem Eingang der Musikschule und dann lief so ein Hund an allen vorbei und einfach so zu mir und hat sich dann bei mir so hingestellt und so sind wir gleich Freunde geworden.
Ja. Also ich habe auch, ich hatte sowas mit Spinnen, ja. Ich hatte ja als Kind wirklich die größte Spinnenphobie überhaupt. Hm. Und es ist in den letzten Jahren auch besser geworden. Diese großen mag ich immer noch nicht. Also diese, die so münzgroß sind und schwarz und dick, die finde ich immer noch ekelhaft.
Ja.
Aber zumindest so die kleineren und auch so diese Weberknechte, die finde ich, oh mein Gott, sollen die halt da sitzen? Ist mir egal.
Weil du auch 2 süße Spinnen kennengelernt hast.
Genau, die kamen immer gleich zu mir. Genau. Ingrid und eine andere Apothekerin kommen aus einer Apotheke und Ingrid könnte es sich nochmal überlegen, meinte die andere. Aber Ingrid meint, nein, es passt gerade nicht. Und am besten sollte auch Johannes nichts davon erfahren. Dummerweise steht aber hinter Ingrid Inge, die alles mitgehört hat und meint, Ingrid kann auf jeden Fall mit Johannes über alles reden. Und Ingrid erzählt, Frau Eckert, das ist diese andere Apothekerin, hatte sie gebeten, die Apotheke zu übernehmen, wenn sie selbst jetzt demnächst in Ruhestand geht. Und sie hatte drüber nachgedacht, aber sie bleibt Johannes treu. Am besten behalten wir das für uns, meint Ingrid. Hier war auch ein ganz komischer Nebensatz von wegen, ich bleibe Johannes treu. Und Inge sagt dann sowas wie, ja, das ist immer noch meine Aufgabe.
Ja, aber ansonsten muss ich Inge sehr loben. Also das gibt es ja ganz selten, dass Leute irgendwie was mitbekommen und dann darauf zugehen und sagen, du, ich habe es mitbekommen, sondern jetzt könnte eigentlich gerade in Filmen ein sehr gutes hinterm Rückenspiel beginnen, wo es so ein Durcheinander gibt von der weiß das, weiß aber nicht, dass die andere Person das weiß, die andere Person darf es noch nicht sagen, dass sie es weiß und so weiter. Und ja, stattdessen wird das hier gleich offen und direkt geklärt. Das finde ich irgendwie eigentlich ganz, gibt es ja nicht so immer, nicht immer so.
Das stimmt, aber das war auch die erste Szene, glaube ich, zwischen den beiden sehr ähnlich klingenden Namen, Ingrid und Inge. Wenn ich hier meinen Absatz zu dieser Szene angucke, habe ich 2, 4, 6, 7 Zeilen geschrieben und 5 dieser 7 Zeilen fangen mit den Buchstaben ING an. Ing, 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 ing. Ja. Liane kommt nach Hause und möchte kochen. Pizza ist aber auch okay, meint Konstanze. Die macht satt und schmeckt, kann ich nur bestätigen. Es klingelt und es ist dieser Klient. Ich habe immer nicht genau seinen Namen verstanden. Irgendwas Herr Hummer oder sowas. Und dieser Herr Hummer hat Rotwein dabei. Konstanze meint, er kann auch zum Essen bleiben, aber er lädt stattdessen irgendwann mal in sein Restaurant ein, meint er. Und muss gleich wieder los. Sie wünschen sich gegenseitig einen schönen Abend. Liane ist sehr skeptisch, ob dieses Herrn, ich glaube, Konstanze sagt dann hier, ob es Probleme in der Schule gibt bei Liane. Aber Liane sagt, nein, sie geht kochen. Michael spricht Lisa an und sagt, er ist bald geschieden von Katharina. Michael meint, er hat nur vergessen, es zu erwähnen, weil es nicht wichtig ist. Er ist nun mal ein paar Jährchen älter, hier ist diese Szene, und sie ist nicht die erste Frau in seinem Leben. Und Lisa erwidert schlagfertig, und auch nicht die letzte.
Yes, der Ton ist gesetzt.
Also auch eine Art, Lust zu machen. Die nächste ist relativ bald bei dir. So. Christian und Marlene kommen an und die Konversation ist vorbei, sagt sie, also Lisa. Und es gibt ein ganz kurzes Standoff zwischen Christian und Michael. Und dann geht Michael. Und Christian, nee, das stimmt nicht. Hier steht Christian, Michael und Marlene sprechen am Esstisch darüber. Aber das muss Christian, Lisa und Marlene sein. Und Christian sagt sowas wie, er hat gleich gesagt, dass es irgendwann Probleme gibt. Lisa erwidert, diese Probleme haben sich jetzt erledigt. Die Zeit heilt alle Wunden, meint Christian. Und Lisa erwidert, ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Und geht. Und Christian jetzt wiederum, wieder der fürsorgliche Vater sagt, den Kerl schnapp ich mir, sage ich dir.
Ja, wo man ja wirklich sagen muss, man kann nur hoffen, dass es dabei bleibt, dass es peinlich ist, dass er solche Ansagen macht, weil es wäre ja noch schlimmer, wenn er es in die Tat umsetzt.
Ja.
Aber ja, es ist wieder so ein bisschen absurd.
Das war wie letzte Folge dieser Satz von wegen, der setzt mir hier keinen Fuß mehr rein.
Ja, stimmt.
Den Kerl schnapp ich mir, sag ich dir. Oder ich sag dir, glaube ich. Und Marlene erwidert, das geht nur die beiden was an. Liane sehen wir im Bad wieder Tabletten einstecken und Konstanze überrascht sie, indem sie hereinkommt. Und sie fragt sie, ob sie irgendwas sucht. Und Liane behauptet, sie sucht die Nagelfeile. Lügen über Lügen. Marlene unterrichtet Englisch und Sophie hat sofort die richtige Antwort auf irgendeine Frage. Und als Marlene aber Liane rannimmt, hat sie Kopfschmerzen und muss sich übergeben. Und auf dem Schulklo sagt Marlene zu ihr, die Schulschwester wird gleich Bescheid wissen. Also sie sagt der Schulschwester Bescheid und die soll sie dann zu Christian fahren. Heimlich nimmt Liane eine weitere Tablette, eine Schmerztablette, als Marlene weg ist. Und kriegt dann aber erneut Übelkeit und muss sich übergeben und verliert dabei die Packung mit den Schmerzmitteln. In der Praxis etwas später sieht Christian sich Liane an und fragt sie aus, wann und wie die Schmerzen auftreten. Sie messen den Blutdruck, der ist nicht überragend, aber im Rahmen. Und Christian glaubt, es ist wohl eine normale Migräne, aber zur Sicherheit sollen sie nochmal in der Klinik ein MRT machen. Bist du mit der Betreuung deiner Mutter überfordert, fragt Christian Liane, aber Liane meint, das ist Quatsch. Und sonst mit irgendwas überfordert? Oder warum willst du kein Austauschjahr in Kanada machen? Und Liane ist ein bisschen empfindlich, reagiert sie hier und sagt, warum wissen sie davon? Und Christian versucht nur herauszufinden, was los ist. Und sie meint, er macht aus einer Mücke einen Elefanten. Gut, sagt er, rufe ich eben deine Mutter an. Er braucht ja eh die Einwilligung zum MRT. Übrigens hier auch mal wieder so ein Ding. Das ist ja, wie heißt die Schauspielerin?
Josephine Preuß.
Josephine Preuß, die hier eine 14-Jährige oder so spielt, aber locker 24 ist. Hier geht's aber einigermaßen auffällig. Also es wirkt jetzt nicht albern. Ja. Aber weil, wenn er noch anrufen muss bei der Mutter, dass er eine Einwilligung von der Mutter braucht für irgendeine medizinische Prozedur, dann ist es ja wirklich nicht mal eine 16-Jährige, glaube ich.
Ja, stimmt.
Aber Josephine Preuß ist Jahrgang 86, also ja. 2010, nicht 14.
Ja, krass. Ich finde ja die Frage an eine 14-Jährige, bist du mit der Betreuung deiner Mutter überfordert, eigentlich lustig, weil allein die Frage zeigt schon, dass was schief läuft.
Und bei mir wäre es so gewesen, wenn man mir gesagt hätte, so in dem Alter, ist irgendwas bei dir nicht okay oder warum willst du kein Austauschjahr in Kanada machen? Da hätte man wahrscheinlich bei mir dauerhaft gedacht, irgendwas ist nicht okay. Bürgermeister Spengler erzählt Johannes, dass er nach Indien reist, wegen der Investoren, irgendwas, ich weiß nicht, welche Investoren aus Indien in Eisenach investieren, aber ja, wäre auch, also man kann ja mal den Flughafen, wie heißt er gleich?
Erfurt?
Nee, der Flughafen da in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es so einen, wie hieß er denn gleich noch? Ist so ein ganz absurdes Investorenprojekt, wo irgendwelche chinesischen Investoren in einem Flughafen in Mecklenburg dachten, der Flughafen wird jetzt irgendwie das Portal in die Welt und Leute aus Mecklenburg fliegen mal schnell nach China zum Einkaufen. Parchim International.
Oh.
Parchim International. Ja. Da vielleicht gibt es tatsächlich Investoren in Indien, die in Eisenach investieren. Hm. Ja, und Spengler sagt Johannes, er soll doch bitte Inge ausrichten, dass die Sache mit dem Baustopp so gut wie erledigt ist. Und Johannes, der ja bisher von noch gar nichts wusste, wird jetzt hier also über die zweite Ecke informiert. Später spricht also Johannes Inge darauf an, dass er herausgefunden hat über die Ecke, dass da irgendwas war mit Baustopp. Und sie meint, sie wollte ihn nicht belasten, weil, Konstantin, er hat ja ein neues Herz. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in den letzten vier Folgen. Und ja, irgendwas. Er hat eine ganz schöne Antwort, wo er sagt, das Herz schlägt aber für dich, wenn Not am Mann ist, bin ich da. Mhm. Und ja, wir erfahren aber, der Baustopp ist aufgehoben und es geht weiter in der Wartburgstube. Konstanze fragt Liane, warum sie das denn nicht erzählt hat von den Kopfschmerzen und warum sie nicht nach Kanada will. Liane sagt, die Idee war einfach bescheuert und sie will einfach nicht. Und wenn sie, übrigens, ne, Josephine Preuß war ja Potsdamerin eine Zeit lang.
Ah, okay.
Und habe ich gestern herausgefunden, war am Helmholtz-Gymnasium. Also quasi Rivalen von uns, von Hermannswerder.
Okay, dann wird sie nicht weiter erwähnt.
Aber so von der Sache her finde ich ihr zumindest ihre Rolle ganz cool, dass sie sagt, ja, weil die Idee bescheuert war, deswegen will ich nicht gehen.
Ja.
Wenn sie ein Jahr nach Kanada geht, dann kann sie erst ein Jahr später Abi machen und geschenkt ist das auch nicht. Konstanze meint, da findet sich doch ein Weg und sie könnte mal was von der Welt sehen. Die Anne sagt, das ist doch ihre Sache. Auch das finde ich irgendwie sympathisch. Ich hatte auch mal einen Kollegen, Vorgesetzten, der meinte irgendwie sowas wie von wegen, ich muss jetzt hier diesen und jenen Film machen, auch wenn ich auch wenn mir das Thema überhaupt nicht lag und es war so ein Animationsfilm und ich kann ja mit Animationsfilmen, speziell wenn irgendwelche Promis da drin mitsprechen, wenig anfangen. Und der meinte halt als Begründung, warum er meinte, ich möchte diesen Film doch bitte mit Martin besetzt sehen, das würde sich gut in seiner Vita machen. Mm. Und das fand ich auch so, das ist doch meine Sache, wie meine Vita aussieht.
Ja. Klingt auch für mich so ein bisschen nach so einem vorgeschobenen Argument irgendwie, aber...
Es klingelt an der Tür, Konstanze öffnet und wieder ist es der windige Klient mit einem Gericht. Er hat irgendwie so, wie sagt man, so eine Glocke, also so eine Metallglocke und zwei Teller, die eben mit dieser Metallglocke abgedeckt sind. Geht rein, tut diese Teller auf den Tisch und sagt, er muss aber auch gleich wieder los, denn das Restaurant ist voll und der Chef muss mitarbeiten. Sie freut sich. Durchaus ein bisschen rätselhaft, die Auftritte immer hier von ihm.
Ja.
Kommt immer rein und man denkt, jetzt will er irgendwas schenken, um irgendwie in ihrer Gunst zu steigen, aber dann haut er immer gleich wieder ab. Abends gehen Inge und Johannes durch die Stadt. Johannes hat mit den Handwerkern gesprochen, dass sie Inge nicht auf die lange Bank schieben. Und Inge erzählt von Ingrid, dass sie gehen wollte und über das Gespräch, was sie mit Ingrid hatte. Johannes meint, warum sollte sie gehen wollen? Und Inge sagt, ja, vielleicht fehlende Perspektive. Wieso fehlende Perspektive? Wenn er sich zur Ruhe setzt, dann ist sie die erste Wahl, um seine Apotheke zu übernehmen. Wenn, dann, das ist doch alles ein bisschen vage, sagt Inge. Und Johannes verteidigt sich und sagt, ja, das kann ich ja jetzt noch nicht entscheiden. Aber Inge sagt, so eine Chance, ihr zu verbauen, findest du das verantwortlich? Und er weiß es nicht. Liane und Konstanze essen das Essen, was der windige Herr Hummer oder wie auch immer er heißt, vorbeigebracht hat. Liane meint, Bio ist das sicher nicht. Warum bist du so kritisch gegenüber Herrn Hummer, meint Konstanze. Und sie, Liane, findet es einfach widerlich, wie er sich an sie ranschmeißt. Und du ermunterst ihn auch noch. Wie redest du eigentlich mit mir, sagt Konstanze. Na, ich dachte, wir können uns alles sagen, und wird noch etwas deutlicher. Der nicht, der ist nichts für dich. Konstanze sagt, das ist doch immer noch meine Sorge, aber Liane erwidert, ja, und ich muss es am Ende wieder ausbaden. Ich habe keinen Bock, am Ende die Scherben zusammenzukehren, wenn er dich sitzen lässt wegen einer mit größerem Busen oder einer, die nicht ganz so verkrüppelt ist wie du. Und Liane fängt sich eine und geht dann entgeistert weg. Und Konstanze tut es hinterher leid, dass sie ihre Tochter geohrfeigt hat. Aber die Ohrfeige, würdest du sagen, die war berechtigt?
Nein, das natürlich nicht, weil eine Ohrfeige nicht berechtigt ist, so vom Grund auf. Aber
da spricht der Jurist.
Genau, aber die Provokation war natürlich wirklich nicht ohne, also sie auf ihre körperlichen Probleme anzusprechen und da so, also ich weiß nicht, wenn da jetzt eine ernsthafte Beziehung entsteht, dann die anderen sozusagen auf was zu verweisen, was bestimmt, womit sie es eh nicht so leicht hat, es war schon... Aber ich glaube, es war nicht Teenager unüblich, dass man mal so völlig übers Ziel hinausschießt.
Also wir haben das sicher nie gemacht.
Wir haben also außer uns beiden, glaube ich, wir haben das sonst sehr viele, sehr eigentlich alle mal gemacht.
Hören unsere Mütter eigentlich diesen Podcast?
Ja, ich glaube, deine Mutter hat doch auf jeden Fall schon ein paar Folgen gehört.
Ja. Das ist immer wieder mal ganz witzig, wenn meine Mutter, die wirklich die Serie überhaupt nicht guckt, mich dann irgendwie auf irgendeinem Gartenfest anspricht von wegen, ja, und dann hat Johannes und Marlene, und ich denke immer so, diese Namen, woher kennst du sie? Sie ist da voll drin.
Ja, geil. Ja, viele, viele Grüße an dieser Stelle. Viele Grüße.
Ja, wahrscheinlich unser größter Fan.
Ja, das freut uns. Das sage ich jetzt mal auch für dich mit.
Mich freut's auf jeden Fall,
ja. Mich auch.
Am nächsten Morgen will Konstanze Liane wecken, aber sie ist abgehauen. Und wir machen einen Ortswechsel und Zeitwechsel. Marlene spricht Sophie an, wo Liane sein könnte, aber Sophie meint, sie hat keine Ahnung. Der Hausmeister, das ist übrigens derselbe Hausmeister wie in der Folge mit den vorbildlichen Jugendlichen, der immer so um 5 diesen Technikraum abschließen will. Der hat hier eine kurze Szene. Er hat nämlich die Medikamentenpackung gefunden auf der Toilette und übergibt sie an Marlene. Marlene ruft in der Praxis an und fragt, sie hat hier was gefunden, Dorocetamol. Hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Und Christian ist sehr aufgebracht. Das ist das Schmerzmittel, was ich Konstanze verschrieben habe. Wir müssen sie sofort finden. Bei Konstanze meint sie, Liane hat die Tabletten wohl geklaut. Und sie ist heute Nacht abgehauen. Konstanze erzählt, dass sie geschlagen hat und dass sie irgendwie verändert war. Und Christian fragt, ob es irgendeinen Freund gibt oder eine Freundin, wo sie hin sein könnte. Aber Konstanze fällt nur Sophie ein, die im Internat wohnt. Schnitt auf den Raum von Sophie im Internat, wo tatsächlich Liane sich aufhält und wieder Schmerzen hat. Es klopft und es ist Sophie, die erzählt, sie suchen sie überall, aber sie hat nichts verraten. Was nun? Liane geht noch nicht nach Hause, sagt sie. Die Mutter soll mal erst mal sehen, wie es ohne sie ist und wie es ist, ohne sie auszukommen. Sophie muss gleich gehen. Liane möchte noch ein Glas Wasser trinken. Hebt das Glas dann irgendwie ganz komisch an, sodass Sophie fragt, ob alles okay ist. Aber Liane sagt ja und Sophie geht. Und als Liane dann alleine ist, taumelt sie und fällt um. Währenddessen sehen wir Christian vor dem Internat mit Konstanze mit dem Auto vorfahren und sie treffen auf Marlene. Sie treffen auch auf Sophie, die wiederholt, dass sie nicht weiß, wo Liane steckt. Christian sagt, ihr seid doch beste Freundinnen. Liane und Konstanze hatten Streit, aber darum geht's hier nicht. Sie nimmt starke Schmerzmittel und sie haben Angst, dass sich ihr Zustand verschlechtert. Und Sophie knickt ein und sagt, sie ist in meinem Zimmer und sie gehen zum Zimmer. Sie haben ein geheimes Klopfzeichen, das sie verwendet jetzt hier, um zu signalisieren, dass die Luft rein ist. Aber von drinnen meldet sich niemand. Und sie brechen die Tür auf, als sich nichts rührt. Und sie sehen Liane auf dem Boden liegen, brauchen einen Notarzt. Der Rettungswagen kommt. Und Christian sagt, es ist Verdacht auf Hirnaneurysma. An dieser Stelle kurze Frage. Das Hirnaneurysma, gut, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber er hat sie ja untersucht und hat gesagt, es ist nur eine Migräne. Und jetzt ist sie zusammengebrochen und er meint Verdacht auf Hirnaneurysma. Ja. Woher hat er die Gewissheit, dass es ein Hirnaneurysma sein könnte?
Gute Frage. Keine Ahnung.
Sie nimmt Schmerzmittel und ist zusammengebrochen. Aber sonst hat sich ja nicht viel verändert.
Ja. Ich weiß es nicht.
Gut. Dann, das ist doch immer gut. Ja. Dann fahren wir fort. Abendstimmung in Eisenach. Es geht Liane gut den Umständen entsprechend. Das Aneurysma ist bestätigt. Deswegen hatte sie auch Kopfschmerzen, gegen die sie heimlich Tabletten genommen hat. Konstanze sagt, wieso sagt sie mir denn sowas nicht? Christian meint, sie hat ihre eigenen Bedürfnisse ignoriert und traut sich vielleicht nicht, schwach zu sein. Lernen sie, aufeinander zuzugehen und ein Stück loszulassen. Konstanze will zu ihr und kann das auch. Sie gehen zu ihr auf Station. Liane ist immer noch schummrig. Sie entschuldigt sich, dass sie einfach abgehauen ist. Konstanze ist nicht mehr böse. Sie hatte nur einen Riesenschreck. Warum hast du nichts erzählt? Und Liane sagt, du hast schon genug Probleme. Sie wollte nicht auch noch zur Last fallen. Christian mischt sich ein und sagt, du bist nicht schuld an dem Unfall damals. Aber Liane sagt, Papa hat uns deswegen damals verlassen. Konstanze erwidert, dafür gab es viele Gründe. Auch wenn sie es nicht glaubt, sie kann gut auf sich selbst aufpassen. Und vielleicht wäre Kanada ja für uns beide eine gute Erfahrung. Also die Erfahrung, dass Liane in Kanada neue Welten kennenlernt. Und für Konstanze wäre es eine gute Erfahrung, mal auf sich allein gestellt zu sein. Liane meint aber, dass Konstanze, während sie weg ist, verhungert. Und Konstanze erwidert, sie hat sich die Nummer vom Pizzaservice gespeichert. Und Liane meint, nein, lieber von Herrn Hummer. Dein Herr Hummer. Und Konstanze sagt, noch ist er nicht meiner. Diese Story haben wir beendet.
Genau, nur noch kurz die Bemerkung, Christians Bemerkung, sie sollten lernen, aufeinander zuzugehen und loszulassen. Manchmal sagt er seinen Patienten Sätze, die auch für ihn bestimmt sein könnten.
Vielleicht ist es ja auch durchaus gewollt, so
ja.
Also ich erinnere mich auch noch, dass ich mal irgendwann sowas gesagt habe, wie ich in meinem Beruf bin ich ja sehr viel dafür zuständig, die Zeit von anderen Leuten zu verplanen.
Mhm.
Und manchmal gelingt es mir aber nicht ganz gut, selbst meine Zeit zu organisieren. Manchmal.
Ja, das gibt's.
Und da habe ich dann irgendwann auch mal zu jemandem gesagt, ja, das Leben von anderen planen liegt mir leicht oder es fällt mir leicht, aber mein eigenes ist dann manchmal schwieriger.
Ja, das ist ja wirklich so eine Sache, die es gar nicht so selten gibt. Und ich meine, ich habe ja, mein Verdacht ist ja eh ganz oft, dass Leute das anderen sagen, was sie selber hören wollen. Also jeder Mensch, der mal, also wenn man mal so zum Beispiel YouTube-Videos anschaut mit, weiß ich nicht, irgendwie diese, nicht ganz esoterisch, aber die irgendwas mit irgendwie Meditation oder irgendwie sowas haben, da gibt es manchmal so Kommentare darunter, so, denk daran, du bist wunderbar und ganz toll und sowas. Und das, glaube ich, ist seltener, dass das Leute aufschreiben, die in dem Moment so in einem perfekt passenden Surrounding sind, falls du verstehst, was ich meine. Aber wir schweifen ab. Natürlich, nie bin ich alleine schuld.
Ja, aber Konstantin, ich wollte dir mal sagen, du bist wunderbar.
Ja, jetzt du natürlich auch, Martin.
Danke.
Das wäre fast ein gutes Intro.
Ja. Ein, zwei, drei Szenen haben wir noch, oder vier. Michael und Christian treffen sich hier irgendwie nochmal, ich weiß gerade nicht genau wo, und Christian sagt, er möchte nicht, dass Michael ihr weiter wehtut. Also Lisa. Das ist nicht Michaels Absicht. Dann lass sie in Ruhe, sagt Christian. Und Michael erwidert, das kann ich nicht versprechen, denn deine Tochter ist es wert, um sie zu kämpfen. Leicht cringe, würde ich sagen, wenn man das seinem Vater, wenn man das dem Vater seiner Angebeteten sagt, ja. Deine Tochter ist wert, um sie zu kämpfen.
Ja, auf der anderen Seite zwingt Christian ihn ja wirklich dazu. Also ich finde ihn durchaus schlagfertig, den Michael, weil vor so einem Vater würde ich jetzt auch ungern klein beigeben.
Alles schön, nur diese Szenen, auch hier, dass der Konflikt zwischen Christian und Michael so weitergeht, wirft nochmal ein schlechteres Licht auf diese absurden Szenen in der letzten Folge am Ende, wo sie denn so, wo sie denn wirklich so comedy-mäßig zusammen am Tisch sitzen.
Da hast du allerdings recht. Das stimmt.
Ja, also quasi das Gucken dieser Folge macht die vorherige Folge schlechter.
Ja.
Johannes hat Ingrid morgens einen Brief geschrieben in der Apotheke. Warum denn einen Brief, meint Ingrid? Ja, eine Kündigung bedarf der Schriftform, sagt Johannes. Und er weiß von dem Angebot von der anderen Apotheke und zwingt Ingrid also zu ihrem Glück. Das Angebot von der Eckart steht noch, sagt er. Und er wünscht ihr sehr viel Glück und auch für das Baby, weil wir erinnern uns, Ingrid ist ja schwanger. Und sie weiß gar nicht, was sie sagen soll. Sie ist gerührt. Ich weiß nicht, ob das dein juristischer Bereich ist, aber eine Kündigung ist ja schon was, was durchaus auch im Arbeitsmarkt Auswirkungen hat. Also ich weiß nicht, ob Johannes ihr hier einen Gefallen tut. Denn er muss ja dann theoretisch auch ein Arbeitszeugnis schreiben. Und ich weiß nicht, das Arbeitszeugnis muss ja grundsätzlich immer relativ positiv ausfallen, aber er muss ja dann auch eine Begründung für diese Kündigung machen. Und ich glaube, die Begründung kann nicht sein, ja, ich weiß, dass sie ein anderes Angebot hat und ich will ihr was Gutes tun, sondern da muss dann schon eine richtige Begründung kommen. Und wäre Ingrid eine findige Kapitalistin, dann könnte sie jetzt ja noch gegen die Kündigung klagen, weil die unrechtmäßig war und dann noch vielleicht Abfindung von Johannes verlangen.
Oh, stark.
Vor Gericht einklagen. Dann könnte sie halt sagen, es ist eine falsch ausgesprochene Kündigung. Und zum Beispiel eine Kündigung aus betrieblichen Gründen, weil der Betrieb angeschlagen ist, da müsste Johannes dann nachweisen, dass es irgendwie dass der Betrieb angeschlagen ist oder dass er alles getan hat, um den Betrieb sonst zu erhalten, ohne dass er Mitarbeiter gehen lässt und so weiter. Mhm. Also wäre sie jetzt gemein und wäre sie so ein bisschen, wie gesagt, kapitalistisch, dann könnte sie jetzt vor dem Arbeitsgericht gegen diese Kündigung klagen. Und dann wäre es witzig, weil dann könnte sie halt sagen, ich habe jetzt schon eine neue Arbeitsstelle, aber das Gehalt, was mir noch zusteht, das will ich noch haben von Johannes und das wären dann irgendwie mehrere Monatsgehälter oder sowas. Da müsste man sich dann irgendwie einigen. Aber da könnte sie nochmal gut was rausholen.
Den Gedanken hatte ich lustigerweise auch. Genau, die Kündigung ist eigentlich rechtlich und unternehmerisch sehr problematisch. Deswegen, ich hätte ihm auch davon abgeraten. Also es sollte eher eine symbolische Spaßkündigung sein und dann eine einvernehmliche Vertragsauflösung oder sowas, dann das wäre besser.
Oder vielleicht eine Freistellung oder irgendwas, das ist so ein bisschen...
Ja, genau.
Ja. Es klopft bei Lisa am Zimmer und Christian ist draußen. Sie wollen ein Familienfoto machen für Gregor und sie kommt gleich. Es ist schlechte Stimmung. Christian kommt nochmal rein und sagt, er entschuldigt sich, dass er so unsensibel war. Aber Lisa sagt, er hatte ja recht. Die Zeit heilt wirklich alle Wunden. Und dann ist eigentlich nur noch eine letzte Szene, wie im Garten Clara mit der Digicam ein Foto macht mit Selbstauslöser. Sie rufen alle Spaghetti und machen ein Foto für Gregor. Und damit endet diese Folge.
Folge 44, Kopfzerbrechen. Ja, ich habe jetzt beim Gucken nochmal gedacht, was ich ja meinte, ist sozusagen, oder beim Überreden, also dieser, was ich halt eigentlich gut fand, ist, hier ist ja mal, der Michael soll ja anscheinend irgendwie so ein Hauptcharakter werden oder spielt ja eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, im Vorspann kommt er nicht vor, oder?
Bisher nicht, nee.
Aber
er war in jeder Folge bisher.
Genau, er spielt auf jeden Fall irgendwie eine tragende Rolle und man kann ja auch sagen, vielleicht also gerade so als Partner von Lisa, die ja wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle hat, dass man jetzt sagt, okay, ist noch so ein bisschen offen, gehört das zu den Guten oder eher weniger Guten? Also diese Geschichte, ich war schon mal verheiratet, die kriegt man halt jetzt nicht so einfach aus der Welt. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass man hier die Figur nicht geschont hat. Ansonsten muss ich sagen, war ich sehr wenig berührt von dieser Kanada-Mutter-Tochter-Geschichte. Irgendwie hat die mich jetzt nicht groß abgeholt. Das war mir auch so ein bisschen zu konfus, wer da jetzt, wem es da jetzt schlecht geht. Und also gut, halt beiden mal, aber ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund. Ich bin eigentlich Josephine Preuß, finde ich, ist eine tolle Schauspielerin, aber irgendwie hat mich die Story jetzt nicht groß abgeholt.
Ja, es ist mal wieder so ein Klassiker, wo man wirklich sagt, das ist eine Story, wo wir Nebenfiguren kennenlernen, irgendwie auf plumpe Art und Weise, und dann passiert in dem Leben der Nebenfiguren was, und Chance ist sehr hoch, dass wir diese Nebenfiguren nie wiedersehen, und dann lässt es uns natürlich irgendwie kalt, weil es nichts ist, was irgendwelche Figuren betrifft, die wir jetzt kennen. Und mein erster Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist auch tatsächlich: seltsame Episode, die wenig in mir auslöst. Also ähnlich, was du gesagt hast, also es lässt einen irgendwie so ein bisschen kalt. Ich finde auch, man kann nicht wirklich viel entdecken in der Episode, denn wir sehen eigentlich von Anfang an, dass die Figur Liane Tabletten stiehlt, und wir sehen vieles zu Beginn und wir sehen dann aber die Figuren es herausfinden. Also da ist jetzt nicht wirklich eine Enthüllung dabei, einzig vielleicht die Diagnose am Ende noch, dass sie einen Hirnaneurysma hat, ist eine Enthüllung, aber sonst ist eigentlich alles uns bekannt und wir sehen eigentlich nur die Figuren, die auf dem Weg sind, das herauszufinden, was wir schon wissen. Ebenfalls sehr seltsam ist dieser Verehrer, wie gesagt, der schneit immer rein, schenkt irgendwas und muss dann sofort wieder weg. Man denkt immer irgendwie, da kommt jetzt irgendeine düstere Handlung, von wegen, das ist irgendein Stalker oder irgendwas so Leonie Sturm-mäßig, aber dann, oh, ich muss übrigens gehen. So, also das ist ganz komisch. Ja. Dann auch komisch, aus dem Nichts ist Gregor wieder ein Thema, und mit dem Foto am Ende, das sie für Gregor machen, und auch mit dem Ausblick, den ich gleich vorlese, scheint auch Gregor wieder ein größeres Thema zu werden in den nächsten, in der nächsten Zeit. Also irgendwie, wie gesagt, und da muss man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Staffel 2, Folge 1 wurde er zuletzt erwähnt. Da war also eine komplette Staffel 2 und eine komplette Staffel 3 und anderthalb Jahre dazwischen, zwischen den Staffeln. Also das heißt, das ist locker 4-5 Jahre her, dass wir von Gregor zuletzt gehört haben, als Zuschauer, die das damals wirklich in der echten Zeit live gesehen haben. Das ist schon ein diese Figur zurückzubringen, ist schon ein sehr, sehr obskurer Callback. Also, weiß ich nicht. Dann, Inge hat Probleme im Café aus dem Nichts, aber sie lösen sich auch auf aus dem Nichts. Ja. Also Inge tut nichts, um irgendwie diesen Prozess zu beschleunigen. Das Einzige, wozu das gut ist, scheint irgendwie zu sein, dass man wieder zeigt, Johannes soll sich nicht aufregen oder so. Mein Fazit ist also am Ende, es würde mich nicht wundern, wenn die ersten drei Episoden, die ich ja wirklich sehr gelobt habe von dieser Staffel, wo wirklich eine Story erzählt wurde über drei Episoden mit dieser schweren Herzkrankheit von Johannes, dem Warten auf das Spenderherz, mit der Reha und mit dem Wieder-zu-Hause-Ankommen. Wenn diese drei Episoden länger im Voraus geplant wurden, also dass man sagt, wir haben hier eine neue Idee für die neue Staffel Familie Dr. Kleist und das ist unsere Handlung, denn die wirken wirklich recht ausgereift. Und diese Folge ist jetzt wieder eine der klassischen Episoden, die so ein bisschen, ja, und jetzt, was machen wir noch in der Staffel? Ja, wir haben hier Josephine Preuß, türkisch für Anfänger, perfekt. Die ist gut. So, können wir hier eine Rolle schreiben. Also, die wirken zusammengeschustert. So.
Ja.
Was mir auch aufgefallen ist, übrigens, zweimal hintereinander die Geschichte der Freundin, die einen anderen versteckt.
Ja,
hatten wir in der letzten Folge ja auch mit Clara und Bruno. Also irgendwie, ja, ich hatte so ein bisschen Angst, es wird eine schlechte Ausgabe von Verstaubt und Altbacken, weil ich hatte eigentlich wirklich keine Gedanken über diese Folge, keine Meinung. Es war so, ja, die habe ich jetzt gesehen und damit ist sie auch wieder beendet. So. Also, keine großen Ausschläge nach unten oder oben und damit ja oft eine der schlechtesten Voraussetzungen, um eine interessante Podcast-Folge darüber zu machen.
Ja, aber ich würde sagen, ist dann doch noch ganz gut geworden. Unsere Folgen
sind so genial, das ist trotzdem. Ja.
Genau. Wir machen aus Scheiße Gold. was ist denn dein Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ja, ich habe mehrere Kandidaten gehabt und überlege noch, wer es wird. Also, nee, ich überlege nicht. Es wird Sophie, die Freundin von Liane. Und zwar, als jemand, der es hasst, wenn andere meine Zeit verplanen, finde ich es äußerst frech, dass Iliane einfach ungefragt für ein Jahr Auslandsjahr in Kanada anmeldet.
Ja, vollkommen richtig.
Und der Grund ist irgendwie, weil sie nicht allein sein will und sowas alles. Und als Liane sie dann darauf anspricht, sagt sie halt so ganz frech, ja, willst du dein ganzes Leben zu Hause rumhocken oder was? Also so, sie wird halt sofort aggressiv, als Liane meint, warum hast du das gemacht? So für mich einfach jetzt ein Jahr in Kanada planen.
Ja, ja.
Und ein Satz, der nicht gegenüber Sophie fällt, aber den ich da voll unterstützen würde, ist Liane, die dann zu ihrer Mutter sagt, das ist ja wohl noch meine Sache. Allerdings muss ich sagen, Dahlmann ehrenhalber würde ich auch an Marlene geben.
Mhm.
Eine Schülerin kommt zu ihr. Sie ist die Schulleiterin des Internats. Und eine Schülerin kommt zu ihr, Liane, und sagt, ich will nicht am Kanada-Austausch teilnehmen. Marlene sagt, ja, bist du dir sicher? Und die Schülerin sagt, ja. Und Marlenes Antwort ist, naja, du kannst ja noch mal drüber nachdenken. Und Liane sagt, es gibt nichts nachzudenken, ich will nicht. Ja. Dann kommt Sophie dazu und Marlene sagt, Sophie, überrede du doch Liane bitte, dass sie da teilnehmen soll. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich so, wenn viele Leute immer so sagen, ach, sie würden doch gerne noch mal Schüler sein oder sie würden gerne noch mal Kind sein, ist immer genau das, warum ich immer sage, ich will es nicht noch mal sein, weil du wirst einfach nicht ernst genommen in deinen Entscheidungen als Kind und Jugendlicher.
Ja, das stimmt, das ist gut beobachtet. Ich könnte mir halt vorstellen, was noch so ein bisschen für Marlene spricht, ist, dass sie ja glaubt, dass Liane sich selber beworben hat. Und jemand, der sich selber bewirbt und dann sagt, ach, ich will gar nicht, dass man dann sagt, okay, das ändert sich eventuell noch. Aber klar, es ist sozusagen, sie müsste dem entweder auf den Grund gehen oder es ernst nehmen, aber nicht einfach dem nicht auf den Grund gehen und widersprechen. So, ja. Das ist
absolut. Ich will nicht, naja, du kannst ja noch drüber nachdenken. Das ist halt so, ja. Also es ist für mein Dame geht an Sophie, aber Marlene, würde ich sagen, kam sehr nah, den okay. auch zu bekommen.
Ja.
Wer ist es denn bei dir?
Ja, ich hatte natürlich auch die Freundin auf dem Zettel und dann, ich hatte auch Christian mit der Überlegung, mit dem hier abends, wo er da plötzlich so schnippisch ist, Platz 1 geworden
was ist. Was schnippisch?
Naja, also hier von wegen, sie redet gar nicht über Michael.
Ach so, ja.
Das war eine Überlegung. Platz 1 und damit begrüßen wir jemanden neuen in der Dahlmann-Welt. sicherlich auch nicht sein letzter. Mal gucken, ist unser guter Freund Bürgermeister Bernd Spengler.
Oh!
Denn ich finde, für zwei Dinge, also er belegt sowohl Gold als auch Silber. Silber ist in dem Fall für sein Verhalten gegenüber Christian und Nora, also nach Schluss in die Arztpraxis zu kommen. Eigentlich hat er sogar noch Bronze. Bronze ist für diese Einladung wo er sagt, ach perfekt, da machen wir einen schönen Pärchenabend. Silber ist für dieses Verhalten in der Praxis. Ja, ach, Ärzte haben nie Feierabend, genauso wie Politiker. So. Und auch als er dann sozusagen, Christian sagt ja, ich habe ja eigentlich schon Feierabend. Ja, ich habe ja jetzt auch nur Zeit oder irgendwie sowas, sagt er dann. Ja. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall macht er dann klar, jetzt muss diese Impfung stattfinden. Christian sagt, ich wollte jetzt eigentlich los. Und dann sagt er, los, kommen Sie, Zeit ist Geld.
Ach, ja,
was irgendwie auch eine so herrische und unangemessene, also dass man nicht sagt, es ist ein Notfall, ist es jetzt gerade möglich, können wir eine Ausnahme machen oder sowas. Es gibt auch andere Leute, die viel beschäftigt sind und das sollte er zur Kenntnis nehmen. Platz 1 bekommt er aber, du hast es vorhin schon ein kleines bisschen angedeutet, für seine Wahlkampfrhetorik und der Unterhaltung mit Inge. Wir fassen nochmal zusammen. Er überredet Inge, bei einem Projekt teilzunehmen als Ausstatterin. Dieses Projekt ist dann insolvent und sie soll es ganz übernehmen. Und während sie an den Arbeiten ist, kommt plötzlich, was anscheinend niemand vorher festgestellt hat, der Denkmalschutz, mit dem das ja alles vorher nicht abgesprochen wurde. So. Und dann sagt Inge, überlegen Sie doch mal, was Sie im Wahlkampf gesagt haben. Also im Sinne von, jetzt halten Sie sich auch daran. Und was er macht, ist, dass er es überlegt und eigentlich einfach nur wiederholt. Und er sagt den Satz, die Mittelklasse ist das Herzstück unserer Gesellschaft. So, und das in einer Situation, wo jemand aus der Mittelklasse gerade aufgrund der Schlampigkeit seiner Verwaltung gerade die Existenzgrundlage auch so aufs Spiel setzt, da plötzlich damit, also
was wäre passiert, wenn sie jetzt nicht gesagt hätte, so jetzt seien Sie mal still und machen Sie mal was Konkretes. Einfach nur den Satz zu bringen, die Mittelklasse ist das Herzstück unserer Gesellschaft, ist so realitätsfern und absurd, es ist eigentlich nur slapstick und nicht wirklich ernst zu nehmen, aber für diesen Satz, finde ich, hat er sich den Dahlmann redlich verdient, weil es ist einfach auch ein nicht ernst nehmen des Gesprächspartners und der Probleme, wenn man einfach nur das wiederholt, was man sonst so allgemein sagen würde auf Reden.
Ich finde es gut, weil das war mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass Inge vorher sagt, überlegen Sie kurz, was Sie während des Wahlkampfs gesagt haben, und er überlegt, was er gesagt hat und wiederholt, was er gesagt hat, aber er checkt gar nicht, was das bedeutet.
Ja, wir müssen. Ich muss nochmal gucken, ob ich mir das jetzt falsch erinnert habe oder
der Satz. Aber es könnte wirklich sein, weil in der Szene war viel los und ich habe, wie gesagt, ja auch gesagt, dass ich da an der Stelle eigentlich zu wenig aufgeschrieben habe. Ja, okay. Es waren eigentlich ein paar schöne Sachen dabei.
Ja.
Es gab übrigens mal so einen Fall, dass eine Kollegin von mir erzählt hat, dass, also die ist auch auf freie Aufnahmeleiterin gewesen, und da hat eine Sprecherin sie angerufen und hat irgendwie so weit nach Feierabend wollte sie gerne noch Bewerbungen loswerden. Also sie hat dann irgendwie gesagt, ja, ich bin die und die und ich würde mich gerne mal bei dir bewerben. Und es war halt wirklich so nach 7 oder so, also nicht so, wo man einfach nicht mehr arbeitet. Und dann meinte sie halt, meine Kollegin, du, sei nicht sauer, aber ich bin jetzt im Feierabend und können wir das morgen machen und so weiter. Und diese Sprecherin meinte dann zu ihr, ja, aber du bist doch Freiberuflerin, du arbeitest doch immer. In einem ähnlichen Stil wie Bert Spengler, aber eben ohne, ja, also sie hat jedenfalls wenig Aufträge gehabt dann von meiner Kollegin.
Ah. Tja, wie ist das wohl passiert, ja. Ja, genau, also diese Art von Übergriffigkeit, sehr seltsam. Aber ja, von daher, hier auf jeden Fall, ich habe dir auch eine Nachricht geschrieben gestern noch, wo ich meinte, ja, hier schon nach 20 Minuten, viele Dahlmann-Kandidaten.
Ja.
Genau, von daher, Bernd hat aber, ja, wie kann man sagen?
Naja, viele Kandidaten, aber Bernd hat Platz 3, 2 und 1.
ja, genau.
Aber ich finde, ich bin ja immer unter Druck gesetzt, wenn du mir schreibst, das passiert ja ab und zu mal, von wegen viele Kandidaten nach 20 Minuten, und dann bin ich immer ganz, okay, mal gucken, ob ich auch so viele finde. Und einmal gab es ja tatsächlich, ich glaube, das war Folge 3, wo du auch meintest, ja, ganz viele Dahlmanns und ich dann gar keinen gefunden habe.
Aber so insgesamt fallen dir auch immer die Perlen schon auch auf, die es da irgendwie in Nebensätzen gibt oder so. Das
ist
schon
Ist auch witzig, weil meine Dahlmanns, wenn man diese durchgeht, weiß ich teilweise gar nicht mehr, wer das alles war. Also hier steht zum Beispiel jetzt bei mir auch in dieser Folge Sophie. Ich glaube, in 10 Wochen oder so werde ich nicht mehr wissen, wer ist Sophie.
Ja.
Genauso Folge 313, Justus Schinkel. Keine Ahnung, wer war Justus Schinkel. Thea Ziegler in der Folge 312. Oder hier bei Folge 211, Peter. Also, keine Ahnung, aber ja.
Tja. Ja, da müssen wir aber alle Folgen nochmal gucken.
Ja, wir müssen dann unsere eigenen Folgen nochmal hören und daraus finden, wer das
alles war. Ja, stimmt, genau so.
Aber was ich auf jeden Fall noch weiß, ist Folge 303, Schmiebar, der schmierige Banker mit dem schadhaften Lächeln.
ja, stimmt. Der sich freut, dass bei den anderen es den Bach runtergeht.
Ja. Bitte bedenken Sie das.
Bitte bedenken Sie das.
Stimmt. Was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge erwartet uns das, was wahrscheinlich viele Hörer heute schon ausgerufen haben, während sie die Folge gehört haben. Hilferufe! Und zwar handelt es davon, dass Marlenes Sohn Gregor in Australien ist und abenteuerliche Geschichten von Down Under schickt. Also wie gesagt, Gregor scheint wieder ein Thema zu sein und diese Geschichten begeistern die Familie. Lisa hingegen leidet noch immer unter der Trennung von Michael. Und Inge muss sich als Kaffeeinhaberin beweisen. Ja, also nicht viel, was uns der Vorausblick hier gibt. Da gibt uns, glaube ich, der Titel an sich mehr Aufschluss, was passieren könnte. Hilferufe könnte natürlich darauf hindeuten, dass Gregor in Australien mal wieder irgendwie Probleme hat und eventuell zurückkommt in die Serie. Weil er hatte ja damals auch schon Drogenprobleme in Staffel 1. Und ja, ich habe ja neulich mal wieder gedacht, weil ich jetzt so an Gregor denken musste, eigentlich schade, dass wir damals als Staffel 1 war, und ich glaube, das war ja einer der allerersten Folgen, wo Gregor seinen Monolog vorträgt von Nathan der Weise, Und auch als er sagt, wie sagenhaft es ist, was man mit Bildbearbeitung alles machen kann, dass wir damals noch nicht die Live-Sachen aus der Folge reingeschnitten haben. Denn ich weiß noch, dass damals ich so ein bisschen dachte, kriege ich das jetzt rüber, dass es nicht so überzeugend ist. Es wäre natürlich noch überzeugender gewesen, wenn ich einfach das Original-Audio verwendet hätte.
Ich habe mir zur Vorbereitung ein paar DVDs ausgeliehen. Sagenhaft, was man mit digitaler Technik alles machen kann.
Naja, dann vielleicht ab demnächst wieder, wenn Gregor zurückkehrt.
Ja, wir freuen uns drauf. Wir sind gespannt, ob es der gleiche Schauspieler ist, ob die Person schauspielerisch eingeführt wird oder es eher Briefe sind oder so. Mal schauen.
Da bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als schöne Weihnachten zu wünschen, würde ich sagen. Sonntag ist der 24. Die Geschenke sind hoffentlich üppig.
Ja.
Und Montag, Dienstag gibt es dann ein paar freie Tage immer noch. Nächste Woche, Donnerstag, ist der 28.12. Wir sind trotz Weihnachtszeit für euch da. Keine Sorge, wir machen keine Weihnachtspause. Und wir werden noch zwischen den Jahren aufnehmen und dann nahtlos ins neue Jahr 2024 übergehen.
Genau, wir sind sozusagen, wenn die Weihnachtseuphorie und das ganze Weihnachtsding beendet ist, so ein bisschen der Alltag wieder ein kleines bisschen losgeht, dann helfen wir aus mit einer neuen Folge. Und genau.
Verschneit und altbacken.
Exakt, genau. bis dahin, habt wirklich tolle, entspannte, ruhige, schöne Weihnachtstage. Passt gut auf euch auf und auf eure Familien und genau, schaltet wieder ein, das wäre gut für unsere Vita. wenn wir viele Hörer haben, das ist wichtig.
Der kam sehr gut, den lassen wir so drin als Schlusswort.
in diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Perfekt.